my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 8. Oktober, mit folgenden Themen. Kritik an den Konkordatslehrstühlen der Kirche in Freiburg. Sozialticket jetzt. Und zu guter Letzt ein Bericht aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart. Kritik an den Konkordatslehrstühlen in Freiburg, die übt David Werdermann vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen in Freiburg. Was sind eigentlich Konkordatslehrstühle?
Also es gibt diese Konkordatslehrstühle in verschiedenen Bundesländern. Insbesondere in Bayern gibt es ganz viele Konkordatslehrstühle, aber auch in Freiburg. Und dabei handelt es sich um Lehrstühle außerhalb von theologischen Fakultäten, wo aber trotzdem die katholische Kirche ein maßgebliches Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung hat. In Freiburg sind das konkret zwei Lehrstühle, einer in der, also beide an der philosophischen Fakultät, einer ist im Fach Philosophie, der andere im Fach Geschichte. Bei diesen Lehrstühlen ist es dann so, dass wenn da ein neuer Professor oder eine neue Professorin berufen wird, dass vorher dann immer dem Bischof von Freiburg die Gelegenheit gegeben wird, sich dazu zu äußern und er damit halt maßgeblich bei der Besetzung beteiligt wird.
Kann man deutlich erkennen, wie er beteiligt wird? Oder ist es mehr so eine Gefühlssache, dass auf seine Befindlichkeiten Rücksicht genommen wird?
Ja, das lässt sich nicht so genau sagen. Das Ganze beruht auf einem Vertrag zwischen dem Land Baden und dem Vatikan. Und da ist das auch nicht genau geregelt, wie jetzt konkret diese Mitbestimmung aussieht. Da wird nur gesagt, dass darauf Rücksicht genommen wird. Praktisch sieht es so aus, dass der Bischof immerhin die Gelegenheit hat, sich dazu zu äußern. Manche Juristinnen und Juristen gehen sogar davon aus, dass er ein tatsächliches Vetorecht hat. Das heißt, wenn er dem widerspricht, einem bestimmten Kandidaten, dass der dann auch nicht zugelassen werden darf oder nicht berufen werden darf. Faktisch läuft es wahrscheinlich so, dass die Fakultät, die ja vorher eine Vorauswahl trifft, solche Kandidaten, wo sie Bedenken haben, wahrscheinlich gar nicht erst in die nähere Auswahl nimmt und wahrscheinlich kommt es dann in der Regel gar nicht zum Konfliktfall. So ist es auch bisher gewesen. Die Universität sagt zumindest, dass es bisher nicht zum Konfliktfall gekommen ist. Es liegt natürlich nahe, dass das auch an einem gewissen vorauseilenden Gehorsam seitens der Fakultät liegt.
Wenn die Fakultät dann Rücksicht nimmt auf den Erzbischof und dessen Befindlichkeiten, an was für Maßstäben würde sich das ausrichten?
Ja, das ist auch nicht ganz klar. Also es ist zumindest inzwischen so, dass die Kirche nicht mehr die Konfession als alleiniges Kriterium betrachtet. Es ist sogar so, dass eine der Professorinnen, die jetzt einen Konkordatslehrstuhl bekleidet, Protestantin ist. Bei anderen Kriterien ist es natürlich sehr fraglich. Also wir kennen das ja aus anderen Bereichen, wo die Kirche bei der Auswahl von Arbeitnehmerinnen beteiligt ist oder wo sie selbst auch Arbeitgeber ist, dass da danach differenziert wird, ob jemand homosexuell ist, ob er in zweiter Ehe lebt und solche Geschichten. Aber auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Lehren würde ich bezweifeln, dass da ein religionskritischer Philosoph oder ein kirchenkritischer Historiker, der sich insbesondere mit der Kriminalgeschichte des Christentums auch befasst, da würde ich bezweifeln, dass da die Kirche dann mitgehen würde und auch solchen Wissenschaftlern eine Möglichkeit geben würde, hier an der Universität Professor oder Professorin zu werden. Insofern diese Toleranz, die die Kirche da teilweise vorgibt, an den Tag zu legen, hat ihre Grenzen auf jeden Fall.
Es ist ja auch nachvollziehbar, dass die katholische Kirche, deren Jünger, nicht deren Jünger, aber das Theologiestudierende, die ja dann auch eben bei diesen Lehrstühlen Vorlesungen erhalten, dass die nicht möchten, dass sie mit Kritik an der katholischen Kirche konfrontiert werden. Warum ist denn Kritik trotzdem berechtigt?
Also ich würde sagen, es gibt kein Recht darauf, nicht mit Kritik konfrontiert zu werden. Und das sollten eigentlich auch Theologiestudierende. Und ich glaube auch, dass die meisten Theologiestudierenden durchaus auch sich freuen, wenn sie auch Kritik an der katholischen Lehre hören. Und hier ist es ja so tatsächlich, dass nicht nur die Theologiestudierenden davon betroffen sind, sondern dass alle Studierenden möglicherweise, ne, also es sind Fächer Geschichte und Philosophie, und da sind nicht nur Theologiestudierende betroffen, dass die damit zu tun haben. Und das Problem ist auch, dass die meisten halt nicht davon wissen. Und so kommt es natürlich schon so, dass die katholische Kirche in gewisser Weise ihren Einfluss ausübt und denen halt ihre Lehren unterschwellig in den wissenschaftlichen Diskurs einfließen lässt.
Wie könnte man dem Ganzen juristisch beikommen?
Also ich hatte ja gerade gesagt, dass es zumindest mittelbar sehr wahrscheinlich ist, dass eine Diskriminierung auch stattfindet. Sei es jetzt aufgrund der Weltanschauung, gut, also protestantisch ist scheinbar kein Kriterium mehr, aber was ist mit muslimischen oder was ist mit atheistischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Und da kommt dann natürlich der Gleichbehandlungsgrundsatz ins Spiel. Es gibt sogar den Gleichbehandlungsgrundsatz speziell für öffentliche Ämter aus Artikel 33 Grundgesetz. Und die Professur an der Universität Freiburg ist definitiv ein öffentliches Amt. Und da steht ausdrücklich, dass man nicht nach der Weltanschauung oder nach der Konfession diskriminieren darf. Und diese Ungleichbehandlung ist meines Erachtens durch keinen Grundsatz oder kein Rechtsgut irgendwie gerechtfertigt. Deswegen gibt es auch gerade ein Verfahren in Bayern, wo es eine ähnliche Regelung gibt. Das ist inzwischen beim Bundesverfassungsgericht. Es ist nicht ganz klar, wann es sich dazu äußern wird und wie es sich dazu äußern wird. Genau, aber grundsätzlich ist das definitiv ein Verstoß gegen diesen genannten Artikel 33, aber auch gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, möglicherweise auch gegen die Wissenschaftsfreiheit und auch gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit der entsprechenden europäischen Richtlinie.
Das klingt ja beinahe juristisch fast entschieden. Gab es daraus schon Reaktionen aus Bayern?
Also in Bayern, also ist ja gerade dieses Verfahren anhängig beim Bundesverfassungsgericht. Die Bischöfe in Bayern haben inzwischen angekündigt, dass sie in Zukunft auf dieses Mitspracherecht oder auf die Ausübung dieses Mitspracherechts verzichten werden. Es ist noch nicht ganz klar, was das bedeutet, ob da eine rechtsverbindliche Lösung auch geschaffen wird, dass das Konkordat geändert wird oder zumindest rechtsverbindlich auch geklärt wird, dass die Bischöfe dort kein Mitspracherecht mehr haben. Oder ob sie nur auf die Ausübung verzichten, das heißt jederzeit eigentlich auch wieder entscheiden könnten, okay, wir reden jetzt doch wieder mit, was dann natürlich wieder diese genannte Schere im Kopf eigentlich zur Folge hätte. Das ist noch nicht ganz klar. Die Leute, die in Bayern dieses Klageverfahren angestrengt haben, vermuten zumindest, dass dieses Zurückrudern der katholischen Kirche in Bayern auch auf ihre Klage zurückzuführen ist. Sie verfolgen diese Klage trotzdem weiter. Genau. Und in Freiburg konkret ist es so, dass nach diesem Verfahren oder nachdem die Bischöfe in Bayern das erklärt haben, dass da gefragt wurde, wie es in Freiburg aussieht. Und der Freiburger Bischof hat dann aber auch erklärt, dass er daran festhalten will, also dass er weiter da Mitspracherechte ausüben will.
Das heißt, um diesen Konflikt oder diese Problematik zu lösen, ist vermutlich das Beste, auf diese Verfassungsbeschwerde zu setzen und zu schauen, was da rauskommt? Oder gibt es noch andere Wege, die auch hier verfolgt werden könnten?
Ja, also ich glaube, noch wichtiger als diese juristische Auseinandersetzung ist eine öffentliche Debatte, also innerhalb der Studierendenschaft, innerhalb der Universität, aber auch darüber hinaus. Diese juristischen Auseinandersetzungen sind oft sehr langwierig und auch sehr kompliziert, verfahrenstechnisch. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Also das kann man auf jeden Fall machen, aber es ist eigentlich noch wichtiger, würde ich sagen, ist die öffentliche Debatte, die angestoßen werden müsste.
Das meint David Werdermann vom Arbeitskreis kritischer Juristin. Sozialticket jetzt, eine Aktion in Freiburg am 6. Oktober.
Also wir stehen jetzt vorm alten Rathaus. Der runde Tisch für ein Sozialticket jetzt ist hier vor dem Gemeinderat versammelt. Es hängen ganz viele Transparente oder es hängt an einer Schnur, hängen alle, die das unterstützen. Zum Beispiel die Linke, die Fabrik, das Roma-Büro, Mütter- und Familienzentrum Klarer Straße, Diakonie Freiburg und dazwischen immer wir ziehen an einem Strang. Unabhängige Frauen Freiburg, alle sind für ein Sozialticket jetzt. Warum ein Sozialticket jetzt?
Damit sich alle leisten können, unterwegs zu sein, Freunde, Freundinnen, Menschen, die ihnen wichtig sind, zu besuchen, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das sollte ein Grundrecht sein, was für alle zugänglich ist und nicht vom Einkommen abhängig sein. Und dafür ist das Sozialticket eine ganz, ganz einfache Maßnahme. Und wenn das nicht finanzierbar ist, dann läuft hier tatsächlich etwas grundfalsch.
Dankeschön. Weil hier in Freiburg das Ticket unheimlich teuer ist und wir haben über 8000 Bedarfsgemeinschaften, die von Arbeitslosigkeit in Arbeitslosigkeit 2 sind und mit in der Regelleistung sind gerade mal, glaube 28 Euro für Mobilität in der Regelleistung enthalten und in Freiburg kostet es 52 Euro, fast das Doppelte, was ist, und die können sich einfach keine Mobilität leisten. Ja. Und dafür setzen wir uns ein, dass es endlich auch mal in Freiburg eins kommt.
Danke. Warum ein Sozialticket jetzt?
Ja, wieso? Das hätte schon längst durchkommen müssen. Wir sind schon jahrelang dran und beantragen das, ja. Und dann wird immer gesagt, ja, das muss nicht sein und so. Und vor allem, es gibt ja wahnsinnig viele Hartz-IV-Empfänger und es gibt ganz viele alte Leute, die auch nur Mini-Rente haben, vor allem Frauen, ja. Und jetzt noch die Flüchtlinge, die können es sich auch nicht leisten und nur die in Sprachkurse gehen für Jugendliche, die kriegen so ein Ticket, aber sonst niemand. Also das heißt, die sind dann abgeschlossen dort und also das ist ziemlich schlimm. Und die müssen ja auch mobil bleiben. Ja.
Alle großen Städte in Baden-Württemberg haben das schon lange und es ist einfach völlig unverständlich, wieso Freiburg da nicht mitmacht. Aber Freiburg macht deswegen nicht mit, weil die Grünen dagegen sind. Und das ist ganz besonders schlimm, finde ich. Die unterliegen einem Fraktionszwang und eigentlich wäre das auch eine Frage, die man persönlich entscheiden könnte.
Sind die Grünen in Freiburg nicht sozial?
Ich glaube, das Wort sozial haben die lange gestrichen. Das ist noch ein bisschen Ökologie, aber Green City ist ja eigentlich auch, wenn ich mir so Projekte angucke wie Stadttunnel, der reduziert null CO2-Emissionen, die kommen eben nur unter die Erde. Aber die Zukunft liegt eben nicht in mehr Autos oder die unter die Erde zu bringen, sondern eben zu verringern.
Die Stadträtin sagt, man könnte ja auch Fahrrad fahren, man bräuchte kein Sozialticket. Und da frage ich mich dann, wie sie das mal macht, wenn sie mit einem Rollator rumläuft, ob sie dann auch noch Fahrrad fahren kann. Ne?
Warum ein Sozialticket jetzt?
Weil das A und O für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Stadtgesellschaft ist. Und in der Region, das ist unser Fernziel, dass es sowohl für Freiburg als auch für die ganze Region, also im Bereich der Regio-Karte, sehr bald ein Sozialticket gibt. Zum Beispiel gibt es am Stadtteilbüro in Weingarten Regio-Karte aus. Da können sich Leute in eine Liste eintragen, die Regio-Karte für sich für einen Tag reservieren wollen gegen Spende. Und es gibt Leute, die zum Beispiel ihre Arzttermine danach legen, wann sie die Regio-Karte kriegen können. Und dann ist die Freiburger Tafel im Osten. Manche Leute wohnen auch in Waldershofen oder im Westen. Und der Essenstreff ist im Osten. Und Leute sind gehbehindert, sind alt, können einfach nicht so einen weiten Weg machen. Und zur Teilhabe gehört es und zur Grundversorgung sogar, dass man Lebensmittel günstig einkaufen kann, wo sie leider auch darauf angewiesen sind. Daher ein Sozialverband. Bezahlticket und zwar sehr schnell. Schon seit 8 bis 10 Jahren kämpft damals Runde Tisch zu den Auswirkungen der Hartz-IV-Gesetze für die Einführung vom Sozialticket. Das wurde damals abgelehnt mit Berufung auf eine Infastudie, die der Gemeinderat in Auftrag gegeben hatte. Wir sind weiter dran und wir bleiben weiter dran und wünschen uns sehr und hoffen und fordern, dass am 17. November, wo das wahrscheinlich abgestimmt wird, das soll im Gemeinderat, dass alle Fraktionen dann für Ja, für die Einführung vom Sozialticket stimmen.
Sozialticket jetzt, eine Aktion in Freiburg am 6. Oktober. RDL-Korrespondent Michel war am Freitag, den 2. Oktober, in Stuttgart beim NSU-Untersuchungsausschuss. Und den Bericht von ihm hört ihr nun. Bevor er von der Sitzung berichtet, gibt's aber noch eine...
Vielleicht nur eine kleine Anmerkung. Der Freitag war ja der 2.10. ein besonderer Tag. Da hat es ja in Karlsruhe zur gleichen Zeit während des Untersuchungsausschusses die Beerdigung eines Nazi-Hammerskins gegeben, wo sich die gesamte Nazi-Struktur oder die freie Struktur die Ehre gegeben hat. Unter anderem war einer der Grabwagenschieber der Rechtsanwalt Stefan Hammer, Ex-Sänger der Neuen Werte. Und im Prinzip ist die Publikation, die die Autonome Antifa jetzt am Sonntag gemacht hat, über die Rolle von Roland Sokol, der ja zugleich auch als Inlandsgeheimdienst, also vom Landesamt Spitzel fungiert hat, mehr über Nazi-Strukturen im Lande Baden-Württemberg, was Teil des Untersuchungsauftrages des Untersuchungsausschusses ist, ans Licht gefördert, als der gesamte Untersuchungsausschuss in seiner gesamten Zeit bis jetzt ans Licht gefördert hat, auch zur Rolle namentlich des Inlandgeheimdienstes, also des Landesamtes für Verfassungsschutz, sind ja nur Bruchstücke ans Licht gekommen. Das meiste wird da ja in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt. Am Freitag ging es dann parallel dazu im Prinzip um die Reautorisierung des Oberlandesgerichtes unter Anklage des Generalbundesanwaltes in Bezug auf die Ermordung von Michael Kiesewetter und des Mordversuches von Martin Arnold. Es wurden aufgeboten zwei medizinische Sachverständige. Der eine ist der 72-jährige Professor Wehner von der GRUS, also der seit geraumer Zeit Gutachten für Todesfallbeurteilung und gerichtsmedizinische privat liquidiert und da noch ein gutes Ruhestandsgehalt dazu verdient. Professor Wehner hat nochmal verschiedene Aufträge bekommen gehabt im Rahmen der Soko Parkplatz in der Mordermittlung Kiesewetter bzw. Mordversuchsermittlung Martin Arnold und hat dort nochmal versucht nachzustellen, wie diese Schüsse dann gelaufen sind. Der Vortrag war in Bezug auf die Frage dieser beiden Schüsse von zwei Tätern in den Wagen und dass sie sich nicht zwangsläufig wechselseitig abschießen mussten, war in dieser Hinsicht relativ überzeugend. Also das heißt, also da wurde nochmal an dem Auto demonstriert, wie sowas passieren kann und wie es mutmaßlich passiert ist, also
wie die Schüsse
gefallen sind, also wie Michael Kiesewetter von hinten und wie der ja riesiges Glück gehabt hat, dieser angesetzte Schütz von hinten, also der hat ja riesiges Glück gehabt, weil da ist das vom Knochen umgeleitet worden und dann hinten in die Polsterung rein. Das Schuss auf Michael Kiesewetter ist ja glatt durchgegangen und dann hinten in das Raffohäuschen reingegangen. Mhm. Deshalb lebt der Martin Arnold ja auch noch heute und ist auch, wenn auch eingeschränkt, im polizeilichen Vollzugsdienst tätig. Ja, also dieser Teil war eigentlich relativ überzeugend, muss man jetzt mal so sagen. Der andere medizinische Gutachter war derjenige, der auch vor dem OLG ausgesagt hat und der im Prinzip die herrschende schulmedizinische Auffassung vertritt. Er ist Psychiater und Neurologe und auch schon von der Staatsanwaltschaft recht frühzeitig beauftragt worden ist, um zu sagen, dass Martin Arnold praktisch keinerlei Erinnerung haben kann. Ein Hirntrauma eines Schusses verhindert so die vorherrschende Auffassung, die Abspeicherung von Ereignissen unmittelbar vor und unmittelbar nach den Schüssen im Kopf des Betroffenen. Mhm. So die These.
Weißt du denn, was Martin Arnold gesagt hat, was er für Erinnerungen
hat? Ja, Martin Arnold hat ja auch unter anderem ein Phantombild gemalt oder malen lassen. Martin Arnold hat ja sich erinnert, dass zwei Leute gekommen sind, einen im Hintergrund gesehen hat und einen an der Seite auch noch gesehen haben will, ohne ihn erkannt zu haben. Also das Phantombild bezieht sich auf denjenigen, der auf seiner Seite im Rückspiegel, den er gesehen hat, gesehen haben will, im Rückspiegel dieses Vaturmbild. Irgendjemand hat das, glaube ich, auch noch identifiziert. Aber das lassen wir mal an dem Punkt beiseite. Der Streit ist im Prinzip ein wissenschaftlicher Streit dazu. Die Frage ist, es gibt eine vorherrschende Auffassung in der Medizin, das ist natürlich durch Forschung nicht belegbar, weil man am menschlichen Hirn nicht forscht, dass angeblich die Hirnrinde das nicht speichert. Nun musste der Gutachter selbst einschränken, das muss man dazu sagen, dass es sehr wohl Flashbacks geben kann. Das meinte, das ist sehr wohl möglich, sagte auch dieser Gutachter jetzt. Also Flashbacks auf das Geschehen bezogen. Und das ist in gewisser Weise natürlich ein total interessanter Vorgang, wenn man das vergleicht mit der angeblichen Hypnose, die ja vor Gerichten abgelehnt wird. Das ist ja gar keine Hypnose. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten. Es war ja gar keine Hypnose richtig, sondern es war ja nur das Versuch, in die Situation sich hinein zu bewegen über Gefühle, über Gerüche, über das, was hat man versucht.
Als Martin Arnhold halt befragt wurde.
Ja, als er befragt wurde. Und gut, also insofern ist es dann sehr erstaunlich, dass zum Beispiel die Obleute der CDU und der SPD dann das als den schlagenden Beweis jetzt genommen haben, dass Martin Arnhold sich an nichts mehr erinnern konnte und dass das nun wirklich ausgeschlossen ist und dass das Phantombild von daher auch Kokolores gewesen sein muss und so weiter. Also das waren dann erstaunliche Bewertungen, die dann im Anschluss dann von den Obleuten von CDU und SPD namentlich gemacht worden sind. Leicht abgesetzt davon war die Grünen, die FDP auch auf dieser Linie der CDU und der SPD in Bezug auf die Bewertung des Flashbacks von Martin Arnhold zu den Geschehnissen rundherum. Ein weiterer Kriminalbeamter, es gab dann noch eine Gutachterin vom BKA, die DNA-Anhaftung namentlich an der Hose, die da im Versteck Zwickauer Straße gefunden worden sind. Da sind ja Blutspritzer gefunden. Dazu hatte schon vorher gesagt der Herr Professor Wehner von der Gruss GmbH, dass das möglicherweise auch Spritzanhaftungen sind, also nicht direkt von der Waffe, also Waffe aufgesetzt, Spritz weg und geht dann an die Hose ran, sondern möglicherweise auch runtergetropft viel Blut von der Türschwelle oder von der Autoschwelle, wo es reingeht, runtergetropft auf die Erde und hochgespritzt dann an die Hose. Dass das solche sein müssen. Die DNA-Analyse ist in dieser Hinsicht zu dieser Hose relativ eindeutig, die das BKA dort nach Aussagen der Gutachterin gemacht hat. Es soll sich um Anhaftungen, es handelt sich offensichtlich um 1:1 Billion Wahrscheinlichkeit um das Blut von Michael Kiesewetter an dieser Hose. Und es wurden in der Hose selbst dann auch noch, jetzt muss ich meine Erinnerung bemühen, ich glaube vom Mundlos oder von Böhner? Von einem der beiden Uwes auf jeden Fall mehrere Haare auch noch gefunden sein. Und wie gesagt, dies soll gefunden sein in der Zwickau, in der Frühlingsstraße. Wobei es bis jetzt immer noch nicht so ganz klar ist, war das jetzt im Brandschutz oder war das jetzt in diesen Restdingens des hochgesprengten Etage? Die hatten da ja offensichtlich so ein Zimmer, wo sie so bestimmte Trophäen möglicherweise gehabt haben oder bestimmte Sachen gebunkert hatten, die da gewesen sein sollen.
Ich habe noch eine Frage zu dem Phantombild.
Ja.
War das Phantombild, war das denn jemand anderes außerhalb des NSU-Trios?
Ja, ja, klar.
Das war jemand anderes. Das ist das eigentlich Spannende daran.
Also es geht ja immer noch, ist es eine Einzel-Zwei-Täter-Theorie, also Böhnhardt Mundlos, oder aber gab es Helfershelfer? Das ist ja immer noch die spannende Frage, also die eigentlich unaufgeklärt ist, oder ist das ein Zufall gewesen? Weil es gibt ja diese Zeugenaussagen, wo ich letztes Mal darüber berichtet hatte, über das rote Händewaschen und sowas halt alles und in dem Wertwiesenpark, wo Leute weggelaufen sind und so. Das gibt ja immer noch diese Zusatz, die in sich einigermaßen auch das Geschehensablauf von 14.10 bis 14.30 dann relativ plausibel da ist in den verschiedenen Zeugenaussagen, dass es möglicherweise doch noch Helfer gegeben hat. Also für diese Frage ist dies natürlich durchaus interessant.
Was bei den Blutspritzern an der Hose?
Ja, da gibt es natürlich sehr große Zweifel von vielen Leuten. Also die sagen, was haben die diese Hose so lange aufbewahrt? Warum ist die nicht gewaschen worden? Und so weiter. Natürlich kann man diese Zweifel, und warum taucht sie dann ausgerechnet in dem Moment auf, nachdem Frau Zschäpe die Frühlingsstraße hochgesprengt hat und Brand gesetzt hat, ja? Also warum taucht die denn dort im Brandschutz aus und warum sind denn da, auch das kam jetzt nochmal raus von der Befragung eines LKA-Beamten, dass dort wohl zumindest in dieser ersten Woche, ich glaube 3 Ermittler insgesamt des LKA Baden-Württembergs auch dabei gewesen sind bei der Auswertung dieser Geschichten. Und zwei waren dabei bei der Auswertung des Wohnmobils mit dabei, das ja abgeschleppt worden ist und wo ja die Dienstwaffen angeblich drin gefunden sind. Also da gibt es sicherlich einige logische Brüche. Warum sind die Dienstwaffen von Kiesewetter und Arnold just in dem Wohnmobil gefunden, das angemietet worden ist? Ja, für diesen Bankraub. Und umgekehrt, die andere Trophäe, die Hose, warum wird die in der Zwickauer, also in Zwickau da in der Frühlingsstraße gefunden? Also wenn es da ein Trophäenzimmer gibt, kann man viel Fragezeichen hintersetzen zumindest, ja. Mhm. Und wenn man zugleich weiß, dann, dass dort auch Beamte gewesen sind in beiden Fällen in dieser ersten Woche, bevor das BKA dann ganz übernommen hat und dann sowieso das stromlinienförmig ausgerichtet hat. Da weiß man, dass wenn das BKA ermittelt, dass es nicht unmittelbar sehr umfängliche Ermittlungen sind oder sehr, wenn die These feststellt und die Schuldthese feststeht, dass es dann sehr, sehr stringent auch auf dieses Ziel hin operiert wird, nicht? Also, und eine weitere Spuren nicht so richtig voll ausermittelt worden sind.
Wie geht's denn weiter mit dem NSU-Untersuchungsausschuss? Was kommt als nächstes?
Ja, als nächstes werden wohl noch Es wird wohl noch der Nachtclub kommen, es wird wohl doch noch der Schmidt kommen und es wird weiter in diesen Befragungen gehen, Michel Kiesewetter, Tötung in Heilbronn, weitere Zeugenbefragungen dazu, zu diesem Komplex. Was neu ist, ist jetzt praktisch, ist, sie haben sich jetzt doch angesichts der Kritik an ihrer mangelnden Transparenz und der mangelnden Bereitschaft auch der Zeugen mittlerweile sich Fernseh- und Tonaufnahmen zu stellen, haben sie sich entschlossen, doch zumindest die öffentlichen Protokolle zu publizieren, zeitgleich mit ihrem Abschlussbericht. Es gibt insgesamt einen ziemlichen Unwill auch jetzt in den Kollegen, die da begleiten, dass da so im Prinzip so wenig bei rumkommt jetzt in diesem ganzen Ausschuss. Also das wird immer offensichtlicher. Ja. Es gibt ja viele Sachen, die im Hintergrund bleiben. Also die Treffberichte, die es dort gab mit Schmidt oder sonst was.
Sind Wer ist jetzt nochmal Schmidt?
Schmidt ist der Grand Dragon, Ex-Grand Dragon und Ex-V-Mann, angesetzt auf die Nazi-Szene in Schwerin. Bischal, der unter anderem ja auch mit den Polizisten zu tun hatte, die da im KKK gewesen sind. Also all dies wird nicht transparent gemacht. Gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, den Roland Sokol und der jetzt am letzten Freitag zu Grabe getragen worden ist von seinen Nazi-Kumpels betrachtet, der ja nachweislich berichtet hat, sehr umfänglich über E-Mail an das Landesamt, dann fragt man sich schon sehr, was eigentlich die Rolle des Landesamtes für Verfassungsschutz hin zu der ganzen Nazi-Strukturszene hier ist und ob die vorgeschützte Unkenntnis in Bezug auf Ludwigsburg, wo ja das Trio die ganzen 90er Jahre über sehr häufig gewesen ist oder auch zu Stuttgart hinein, wo eben Heinig, Hammer und Graupner, der ja aus Sachsen hierher gekommen ist, in dieser Szene, der Musikszene, in der ja auch Schmidt operiert hat, weshalb diese Sachen alle nicht aufgearbeitet sind von diesem Ausschuss, nicht zum Thema ist. Der NSU hat sehr starke Beziehungen gehabt, also auch bevor sie Waffen besorgt haben, die ganzen 90, zweite Hälfte der 90er Jahre hin. Und wenn man jetzt so die Grußadressen so anguckt oder wenn man die E-Mails, die die autonome Antifa aufgelegt hat, da tauchen immer wieder die gleichen Namen auf, wie zum Beispiel die Ludwigsburger Uschi etc., die auch gleichzeitig die Quartiersgeberinnen für die drei gewesen sind und bis in dieser Kontinuität hinein. Und dieses hat, jetzt hat ja die Taz gestern nochmal angefragt beim Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drechsler und er hat jetzt ja so eine vage Aussage getroffen, ja, das werden wir vielleicht auch noch aufgreifen, den Herrn Sokol. Naja, also bis jetzt ist bei all diesen Befragungen nichts rausgekommen. Sachen, die gefunden worden sind, werden nicht weiter, auch wenn dort Ermittler vor Ort gewesen sind in Thüringen, wie zum Beispiel, es ist ja auch eine Biermarke, also so eine Pfandmarke gefunden worden, die in einen spezifischen Kontext der Nazi-Szene dort von Thüringen gehört. Es sind Sachen gewesen, wie zum Beispiel vor der Tötung von Michel Kiesewetter, dass es einen Kontakt gegeben hat von Michel Kiesewetter zu Leuten hinein in die Nazi-Szene Thürings, wo klar ist, dass sie am Samstag vorher gesagt hat, am Mittwoch bin ich in Heilbronn. All solche Sachen, ja. Das ist ja kein Thema dieses Untersuchungsausschusses. Es wird nicht gemacht, ist allgemein bekannt, ist von der Presse recherchiert worden, ist von der Antifa recherchiert worden. All diese Sachen sind recherchiert worden, liegen da. Der Ausschuss geht dem nicht nach. Und insofern gibt es da, denke ich, zu Recht. Das ist eine gute Frage. Diese Frage kann sich ja jeder in seinem Kopf nochmal wälzen. Und eine Antwort ist natürlich, Baden-Württemberg wollte keinen Ausschuss erst, der Innenminister. Und ich denke, die steuernden Innenministerialbeamten und die Leitungen sowohl des Landeskriminalamtes und des Inlandsgeheimdienstes, insgesamt auch der Bundesdienst, wissen schon ganz genau, dass für sie nach wie vor Quellenschutz vor allem geht, vor Aufklärung auf jeden Fall, und dass sie dort bis jetzt doch eine relativ breite, zumindest keinen Widerspruch aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss öffentlich erfahren.